Hallo und herzlich willkommen zur Folge 451. Die 450 haben wir gut hinter uns gebracht. Und jetzt geht's weiter mit neuen Themen und auch diesmal wieder dabei Heinz Schmitz.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind und hoffen, dass das, was wir uns so ausgedacht haben, auch Sie interessiert und etwas zur Information beiträgt.
Als erstes möchte ich mit einer Warnung beginnen. Ich möchte nicht Sie warnen, oder doch Sie warnen, aber nicht vor uns, sondern vor gefälschten Rechnungen. Mittlerweile gibt es kaum zu erkennende Rechnungen von der Telekom, die einen vollständigen Namen haben. Das heißt, sie werden mit Name und Vorname angesprochen. Und und dann wird angehangen Malware, in dem Falle verschiedene Arten, wie sich mittlerweile herausgestellt hat. Jetzt ist es noch nicht so ganz klar, was eigentlich ist. Offensichtlich versucht, wenn Sie diese Rechnung öffnen, das ist eine ausführbare Datei, die als PDF getarnt kommt, dann versucht diese Malware, Ihre Bank- und Konten- und Zugangsdaten auszuspionieren. Und ja, das kann natürlich böse enden, das wissen wir nun alle. Das perfide, dass sie eben angesprochen werden, was bisher nur wirklich von der Telekom passiert ist, und damit sich ein Trojaner ins Haus holen, ist wirklich hinter Dingsbums da. Aber wie können sie die Sache denn umgehen? Also die Telekom sagt ganz einfach, wir verschicken nur einmal Ende des Monats unsere Rechnungen. Wenn sie da irgendwann Anfang oder Mitte des Monats eine bekommen, dann schon mal vorsichtig. Dann sollten Sie auch ansehen, ob das irgendwie stimmt. Wenn Sie kein Kunde der Telekom sind, dann ist es sowieso Blödsinn, dann wissen Sie das. Und wenn Sie unsicher sind, dann gehen Sie doch einfach auf https://kundencenter.telekom.de. Dort können Sie Ihre aktuelle Rechnung einsehen und das, was da steht, sagt die Telekom, ist auf jeden Fall richtig. Aber gehen Sie nicht über irgendwelche Links von irgendwo hin, sondern tatsächlich über diese Adresse. Denn sonst könnten Sie wahrscheinlich wieder irgendwo in eine Gemeinheit hineinlaufen. Jetzt versucht die Telekom künftig, Sie davor zu schützen, dass Sie auf so einen Mist da reinfallen, auf solche Lumpenbanden, die das immer wieder machen, dass man zusätzliche Merkmale einführt. Das soll also schon Anfang 2015 der Fall sein. Damit man die Rechnung unterscheiden kann von einer Fälschung, von einer Schweinerei. Es sollen wohl Signaturen eingesetzt werden oder Passwörter für PDFs. Und jetzt muss man mal abwarten, was passiert. Sie sollten allerdings, wenn Sie Telekom-Kunde sind und eine solche Rechnung bekommen, die nicht auf Monatsende datiert ist und nicht Monatsende bei Ihnen ankommt, erstmal bei der Telekom selbst nachsehen, ob das tatsächlich auch für Sie ist und ob das stimmt und ob das in Ordnung ist. Also nochmal https://kundencenter.telekom.de und Telekom mit Konrad, nicht mit Cäsar. So, dann sind Sie auf dem richtigen Weg und dann sollten Sie auch nicht auf so Lumpenbanden reinfallen, die an Ihr Geld, an Ihre Kontodaten und Ähnliches wollen.
Das Fatale ist, das sind ja mittlerweile nicht nur Telekom-Rechnungen, die verschickt werden, ist genauso gut Vodafone 1&1 und von noch irgendeinem Betreiber habe ich mittlerweile Rechnungen gekriegt, obwohl ich mit denen gar keine Verträge habe.
Ja, der CC2, der kein Telefon hat, der bekommt auch immer solche Rechnungen.
Die machst du denn auch auf und bezahlst die, ne?
Ja, natürlich.
Ja, klar. Aber ich habe was ganz anderes. Das Internet der Dinge, das ist doch der, oder IoT, wie man auf Neudeutsch sagt, ist doch der Begriff, der sich immer weiter in unser Leben schleicht. Es soll immer mehr automatisiert werden im Haus, der Kühlschrank soll mit dem Lieferanten telefonieren und so weiter und so weiter. Um das Ganze jetzt aber mal in eine vernünftige, in eine Applikation einbinden zu können, hat die Firma eHouse ihre App veröffentlicht, oder iHouse heißt es wahrscheinlich, und zwar ist das eine Steuerungs-App für alle internetfähigen Geräte, die im Haus sind. Das geht also so, im Moment geht noch nicht alles. Im Moment sind es Leuchtmittel von Philips Hue oder Philips Friend of Hue oder dieses Multiroom-System von Sonos oder die iBeacon Estimote oder Stick and Find oder diverse Wetter- und Verkehrsdienste, die damit gesteuert werden können und die damit kombiniert werden können. Also ein Beispiel zum Beispiel. Wenn man nimmt die Verkehrsinformationen und die Wetterinformationen und seinen Wecker, der internetfähig ist, und sagt dann, programmiert denn quasi mit so Ifs-Then-Else-Befehlen, wenn das Wetter schlecht ist, wenn es Glatteis ist, wenn Schnee ist oder wenn Verkehrsstaus sind, dann wecke mich doch bitte eine halbe Stunde früher. Oder wenn alles ganz ruhig verläuft, wenn die Autobahnen leer sind, wie in der Urlaubszeit, dann lass mich ruhig mal 10 Minuten länger schlafen. Also passt sich denn der Wecker dem Szenario, das man beschrieben hat, an? Wie gesagt, die App, die gibt's im Moment im App Store für Apple, im Moment also nur für iOS. Die Android-Version ist in Vorbereitung. Die ist gratis. Womit das Unternehmen Geld verdienen will, das sind sogenannte Link-Kits. Das ist also Link-ITS, das ist ein schönes Wortspiel. Und zwar sind das im Prinzip die Treiber, die die einzelnen Geräte bedienen. Die Link-Kits, die kann man runterladen. Erstmal 30 Tage kann man die kostenlos testen. Und wenn man die dauerhaft nutzen will, dann muss man so ab 5 Euro aufwärts irgendwas bezahlen. Im Moment, wie gesagt, gibt es nur ein paar Link-Kits für die Philips-Sachen und Sonos und sowas. Man arbeitet aber zurzeit auch daran, zum Beispiel Smart-TVs, Media-Player oder eben Wecker und Kühlschränke und sowas alles. Was es denn alles so an neuen Geräten gibt, die eben das Internet of Things ausmachen sollen, dass man die damit integrieren kann und hat dann auf seinem Tablet oder seinem Smartphone eine einheitliche Benutzeroberfläche, um das ganze automatisierte Haus zu bedienen und versuchen dann die ganzen Sachen, die man da hat, die ganzen Geräte unter Kontrolle zu halten und dass es nicht so geht wie bei dem Zauberlehrling.
Mhm. Ja, Internet der Dinge. Der Wolfgang Back hat vor Jahren damit angefangen, und hat Berichte darüber gemacht, auch Fernsehbeiträge, und ist da ziemlich beschimpft und verballhornt worden und sowas. Aber ich muss sagen, er hat da wohl einen Blick für die Zukunft gehabt, denn das kommt immer mehr und mehr, teilweise auch unsichtbar. Teilweise kommt aber auch etwas, naja, vielleicht passt nicht ganz dazu, aber nächstes Jahr, im Herbst, im dritten Quartal, kommt die Pantelligent auf dem Markt, soll jedenfalls Pantelligent oder Pentelligent, eine Bratpfanne mit eingebautem Temperatursensor, mit einem Bluetooth-Modul drin und hat so einen dicken Griff, da sind zwei Batterien drin, und AAA, also, und die sollen dann die Pfanne in die Lage versetzen, die Temperatur an ein Kluglaut zu melden, also an ein Smartphone für die nicht regelmäßigen Hörer, die meine dummen Sprüche noch nicht kennen. So, und diese Pfanne ist mit Teflon beschichtet, ist 30 cm Durchmesser, funktioniert nicht mit Induktionsherden und ist auch nicht spülmaschinenfest, also Gebrauchseinschränkungen jede Menge. Und zu dieser Pfanne gibt es bereits eine zugehörige App, die dann im Smartphone informiert über die aktuelle Temperatur. Man kann auch einstellen in dieser App, bei welcher Temperatur die über- oder unterschritten wird, soll die App warnen, piepen, meckern oder sonst was. Man kann auch eine Liste von Rezepten aufrufen und daraus ein Rezept des eigenen Geschmacks auswählen, um bestimmte Fisch, Fleisch oder was weiß ich was mal und Eier oder sonst was in der Pfanne alles macht, um da die bestimmte Temperatur einzuhalten und die Zeit auch einzuhalten und so weiter. Man kann natürlich auch eigene Temperatur-Zeitprofile da eingeben und jo, das, was die Welt braucht, worauf die Welt gewartet hat und so absurd, wie das manchmal erscheint, das ist ein Kickstarter-Projekt. Und die hat das Ziel, $30,000 zu sammeln und das ist innerhalb von 3 Tagen da gewesen. Dabei soll diese Pfanne so bei $249 liegen. Gut, bei den Unterstützern, die kriegen die Preiswerte für $169 bis $199, aber es ist ja ganz schön für eine Pfanne. die nicht auf Induktionsherden funktioniert, die ich nicht in die Spülmaschine stecken kann. Aber naja, vielleicht ist das wieder die Creme de la Creme, die bei technischen Novitäten immer da ist und das abschöpft. Aber so dauerhaft, weiß ich nicht. Also wenn diese Pfanne sich bei mir ins WLAN reinhängen würde und wenn ich dann gleichzeitig auch vom Rechner aus oder vom Smartphone oder vom Tablet noch den Elektroherd steuern lassen könnte, oder wenn der das ganz von alleine machen würde, der Elektroherd, dann würde ich sagen, ja, okay, aber sowas. Es gibt eben Dinge, die halte ich für absurd. Wahrscheinlich werde ich eines Besseren belehrt.
Also wir müssen dazu noch was konstruieren. So einen Steakwender. Der automatisch schmeißt man das Fleisch rein, wenn es warm genug ist, dann wird es rumgedreht, dann von der anderen Seite. Das wäre vielleicht noch ein Erweiterungsvorschlag, den man noch machen könnte.
Ja, wäre noch eine feine Sache, ja.
Und wenn das alles dann noch mit IP geht und der Herd geht in IP, dann kann man mit e-House das Ganze dann auch noch kontrollieren. Aber es gibt noch was an Automatisierung. Viele kennen ja Google Now oder Apple Siri, also diese Spracheingaben, die also die Sprache aufnehmen, an den Server schicken und dann kommt die Antwort zurück. Die gehen ja auch schon alle recht gut. Aber was macht jetzt eine Firma, die nicht Google ist oder die nicht Apple ist, die trotzdem eine Sprachsteuerung für ihre Geräte zulassen möchte? Und das hat sich das amerikanische Startup Vitae zunutze gemacht und haben eine Cloud-Software entwickelt, in der können Anbieter ihre Geräte einbinden. Ist noch in der Entwicklungsphase, es gibt nur Prototypen davon. Was die geschafft haben, die Entwickler, die sind an der University of Waterloo. Die haben einen Toaster und einen Mikrowellenofen angeschlossen und konnten dem Toaster dann sagen, so jetzt toaste die Mikrowelle, jetzt geh an und jetzt geh aus. Aber die Idee dahinter ist an sich, dass man auch kleinen Anbietern die Möglichkeit bietet, eine Sprachsteuerung zu liefern, die die Geräte bedient. Denn die Entwicklung seiner Software, die ist relativ aufwendig, die ist teuer. Und wenn man ja nur so, wenn man nur die Bratpfanne hat zum Beispiel, die du gerade hattest, und will die per Sprache steuern, dann kann das wahrscheinlich dieses Kickstarter-Unternehmen nicht leisten. Und deswegen kann man dann hier sich den Dienst mieten. Die Software läuft in der Cloud. Man gibt dann, also hat ein Mikrofon im Prinzip drin, nimmt auf, schickt das in die Cloud, bekommt die Ergebnisse zurück und kann dann damit das Gerät steuern, kriegt also das dann umgesetzt in die Befehle, die das Gerät macht. Man muss doch mal schauen, wie. Es gibt also ein recht positives Feedback bis jetzt für die Prototypen, aber es wird noch eine Zeit lang dauern, bis sowas wirklich in den Regelbetrieb geht, wie oft bei sowas hier ist. Aber eine nette Sache für kleine Firmen.
Ich weiß nicht. Will ich das? Will ich, dass meine Sprachbefehle, wenn ich mit meiner Bratpfanne oder meiner Waschmaschine oder mit meinem Fernsehgerät spreche, erstmal die Befehle irgendwo in eine Cloud zu irgendwelchen Rechnern geschickt werden, dort erkannt werden und dann zurückgeschickt werden als Befehle, als erkannte Befehle. Da sitzen irgendwelche Dödels rum, die dann gucken, was ich mache, wie ich mein Steak esse, wie oft ich meine Unterhosen wasche oder was weiß ich was. Will ich das wirklich? Ich glaube nicht. Warum wird das alles in die Cloud geschickt? Warum gibt es keine Entwicklung, so wie früher, auch wenn sie ziemlich bescheiden waren, von Spracherkennung, die ich wirklich auf meinem Rechner laufen lassen kann? Warum tut sich in dieser Entwicklung nichts? Haben wir die Software dafür nicht? Müssen die auf Kurscomputer ausgelagert werden? Kann ich nicht so recht nachvollziehen. Ist das nicht irgendwie so eine Art, alles in die Cloud, alles an Informationen wird dann da geklaut und weiterverwendet, gemacht und sowas, so eine Art Fingerprint, dass ich wiedererkennbar bin, ich weiß es nicht. Also, hört sich schön an, ist ja ganz gut und in Science-Fiction-Filmen reden die Menschen ja auch mit ihren Computern, aber das kann man ja wahrscheinlich auch auf den eigenen persönlichen Computer zu Hause laufen lassen. Na, das will wohl keiner.
Ja gut, es gibt ja Bestrebungen, so Texterfassungssoftware, Dragon zum Beispiel, die das machen. Aber anscheinend sind diese Steuersoftware, die verlegen sich eher darauf, das serverbasiert zu machen. Denn Ziel soll ja irgendwann mal sein, wirklich in natürlicher Sprache mit dem Computer zu reden. Das ist also wirklich wie Captain Kirk dann sagt, hier Computer, sag mir mal, wo ich gestern war. Man muss abwarten, was da kommt.
Wieso hat der Kirk Alzheimer?
Weiß ich nicht. Ich kann ihn nicht fragen.
Wenn der wenn der fragt, wo er gestern war. Ja, dann hatte ich ein Déjà-vu. Ich habe mich um 30 Jahre zurückversetzt gefühlt. Ich habe da etwas gelesen, dass die französische Behörde für Lebensmittelsicherheit, Arbeitsschutz und Umweltschutz, ANSES oder sowas heißt die, da eine, naja, Empfehlung veröffentlicht hat, eigentlich eine Warnung, dass 3D-Displays, 3D, Sie wissen, unsere normale Welt, 3D, wir sehen mit zwei Augen, können quasi erkennen, was weiter vorn, weiter hinten ist und so, dass die schädlich sind. Da habe ich gedacht, Mensch, war das nicht vor 30, 35 Jahren genauso? Wir hatten monochrome Displays an unseren Computern und dann kamen die Farbmonitore. Was war das für ein Theater und Geschrei? Augenkrebs und Augenschäden würde das nach sich ziehen. Und die Menschen würden krank werden und was weiß ich nicht alles. Es war sowas Absurdes. Ich habe immer gesagt, seid ihr eigentlich blöde? Unsere Welt ist farbig. Und schwarz-weiß ist eigentlich das Schädliche. Weil ich in Farbe viel mehr Informationen habe und erkennen kann und besser differenzieren kann. Nein, es ging bestimmt mal 2-3 Jahre lang so, dass Farbmonitore schädlich sind. Und jetzt passiert hier genau das Gleiche wieder. Was macht diese französische Behörde? Ich finde das ja mehr als beknackt, überhaupt mit sowas zu kommen. Vor allen Dingen die Kinder, die hätten da mit Unwohlsein und Kopfschmerzen zu tun, wenn sie im Kino einen 3D-Film gesehen hätten. Und die Symptome würden aber sofort aufhören, sobald sie nicht mehr in eine künstlich erzeugte stereoskopische Darstellung hineingucken. Vielleicht ist das eine ganz schlechte Art der Darstellung gewesen, aber ich kenne mittlerweile 3D-Darstellungen, die sind wirklich gut, wirklich schön. Und die kommen ja auch. Und das ist ja auch das Normalste von der Welt, dass ein Fernsehgerät, was dann vielleicht irgendwie auch anders heißen wird, dann auch wirklich ein 3D-Bild zeigt, wie wir es normalerweise auch mit unseren Augen direkt sehen. Aber hier wird mal wieder viel Wind gemacht um nichts. Vielleicht haben die sonst keine Existenzberechtigung mehr und müssen so einen Quark raushauen.
Tja, auf der anderen Seite, wir haben uns irgendwann ein neues Fernsehen gekauft, da war auch 3D drin, man konnte sich nur durch Selbstmord davor retten. Aber die nötigen Brillen, die liegen seitdem im Schrank.
Ja gut, 3D mit Brillen ist ja auch fürchterlich beknackt. Ja. Ich habe mir auch vor 2-3 Jahren einen Projektor gekauft, der schweineteuer war. Und da wurde ich auch zwangsverbrillt mit diesen Dingen. Ich habe die mal aufgesetzt und das Erste, was ich gesehen habe, neben dem Projektorbild, ist ein Fenster. Und wenn ich da zum Fenster rausgeguckt habe, dann habe ich diese Shutterbrille flackern sehen. Das heißt, ich musste die Rollläden runter machen, damit ich kein normales Licht hatte und nur dieses Flackerbild dann angucken, welches dann aber nicht geflackert hat. Also das projizierte Bild war schön, gut, sauber, 3D, aber normales Bild hat geflackert. Ich habe die Brille auch wieder in das schöne Säckchen reingesteckt, was mit dabei war, und den Sensor auch eingepackt, habe sie in die Ecke gelegt und nie mehr angefasst.
Es gibt aber auch andere Ideen. Ich habe hier auch noch ein Projekt, auch ein Kickstarter-Projekt. Du kennst dich doch vielleicht noch an die guten alten Zeiten mit den Polaroid-Kameras erinnern. Mhm. Man wollte sofort ein Sofortbild haben. Man hat die Kamera genommen, hat den Film hinten rausgezogen, eine Minute oder was gewartet und das Bild kam. Mit den Smartphones geht das ja leider nicht. Denn die speichern das auf der Speicherkarte und man hat nichts zum Rumzeigen. Aber die Firma Snapchat, die hat jetzt die Idee, und zwar hat die ein Gerät rausgebracht, mit dem kann man jetzt wieder Sofortbilder machen, und zwar auch mit dem Handy. Dafür braucht man aber kein NFC, man braucht kein WLAN, man braucht kein Bluetooth, man braucht gar kein Kabel. Das geht auch so, jetzt nicht durch Gedankenübertragung, sondern das Gerät ist im Prinzip ein Scanner. Man fotografiert auf dem Bildschirm, lässt man sich das Bild anzeigen, legt das Bild auf den Scanner, drückt Taste und unten kommt dann das Foto raus oder der Film raus, der sich dann auch entwickelt. Und dann hat man das Bild auch auf Papier, so wie in guten alten Zeiten, als wir noch Polaroid-Fotos machten. Mhm. Das Gerät soll eine Auflösung von etwa 1200 dpi können, soll um 110 Euro kosten, wird allerdings erst im Dezember 2015 verfügbar sein. Die ersten Prototypen, die es gab, sind schon direkt ausverkauft worden. Die sind schon bei Liebhabern unterwegs, die jetzt irgendwo auf der Straße rumlaufen, mit ihrem Smartphone knipsen und das dann das Smartphone auf den Scanner legen und das Foto ganz stolz vorzeigen können. Eine nette Idee. Man fühlt sich doch, wie du schon sagtest, wie ein Déjà-vu in die alte Zeit zurückversetzt, als es noch die guten alten Polaroid-Fotos gab.
Mhm. Ja, dann habe ich was in die andere Richtung, das nicht in die alte, sondern in eine neue Zeit geht. Wie kann man einen Multi herstellen? Sie wissen nicht, was ein Multi ist? Nehmen Sie einfach einen Transrapid, also eine Magnetschwebebahn, und einen Aufzug und basteln daraus einen neuen Aufzug und nennen Sie ihn Multi. Das hat ThyssenKrupp gemacht. Man hat einen Aufzug mit Linearmotoren gebaut. Das heißt, der Aufzug braucht kein Seil mehr. Kein Sicherungsseil, kein Transportseil, gar nichts mehr. Der hat Linearmotoren. Der Antrieb ist im Aufzug selbst. Und jo, das war's eigentlich schon. So wie Transrapid schwebt das Ding, bewegt sich vorwärts. Ja, auch vorwärts. Nicht nur hoch und runter. Auch seitwärts. Man kann also jetzt auch in einem Gebäude mit einem kleineren Schacht, weil viel weniger Mechanik da drin ist, auch dann seitwärts fahren, dass man so Ausleger hat wie in Köln, die Kranhäuser oder sowas. Da könnte man im Aufzug hoch und dann wutsch zur Seite bis direkt vor die Wohnungstür. Ganz neue Geschichte, ganz neue Ideen. Und man braucht, das behaupten die zumindest, das glaube ich aber nicht, dadurch 25% weniger Fläche in einem solchen Gebäude mit diesen Aufzügen. Und interessant wird es dann so ab einer Höhe von etwa 300 Metern, sagt der Hersteller. 300 Meter. Das Ding soll 18 Kilometer pro Stunde schaffen. Und das geht natürlich dann ganz schön ab. Und wenn man jetzt denkt, das ist erstmal alles nur heiße Luft oder Spinnerei von irgendjemandem? Nee, nee. In Rottweil bei Freiburg in Baden-Württemberg, da wird ein Gebäude gebaut und das wird sofort von Anfang an mit einem solchen Aufzügen ausgerüstet. Das soll Ende 2016 fertig sein. Es kommt noch was dazu, diese Aufzüge, die können, da sie auch seitwärts können, zum Beispiel Ausweichstellen haben. Das heißt, die können in einen Schacht können mehrere Aufzüge verkehren. Und wenn dann jetzt einer nur, was weiß ich, von dem 60. Stockwerk ins 40. will und einer will vom 20. ins 33., können die gleichzeitig und gegeneinander dann fahren. Was ist aber jetzt, wenn der vom 33. ins 75. will und der andere kommt von oben? Gibt es Ausweichstellen, ähnlich wie bei der Bahn? Dann fährt der eine zur Seite, der andere rauscht vorbei und der kommt wieder aus seiner Ecke raus und düst weiter. Die Idee ist einfach Wahnsinn, ist einfach verrückt. So ein bisschen hätte ich wahrscheinlich Schiss ohne Seil und sowas. Es gibt natürlich mechanische Sicherungen, falls so ein Ding tatsächlich mal der Schwerkraft folgen sollte. Man muss sich vielleicht dran gewöhnen. Aber irgendwie die homogene Beschleunigung, die das Teil kann, mit Fassi-Controllern, man merkt kaum eine Beschleunigung und kann trotzdem sehr, sehr schnell damit durch die Gebäude flitzen und dann seitwärts weiterfahren und dann wieder hoch. Es ist einfach irre. Die Leute kommen auf Ideen und ich muss sagen, ThyssenKrupp muss ich mir näher ansehen. Wenn das Gebäude fertig ist, Rottweiler, ich komme.
Schöne Idee. In Frankreich hat auch jemand eine schöne Idee entwickelt. Die Windräder, die wir überall haben für erneuerbare Energien, die sind ja optisch sehr präsent. Er ist auf eine ganz andere Idee gekommen. Er sagt, Bäume steht doch überall rum. Also baue ich mir doch einfach einen künstlichen Baum und das, was so Blätter sind, das sind kleine Turbinen, die sich drehen, die sich automatisch ausrichten und die etwas Energie liefern. Man ist doch nicht sonderlich weit damit. Die die Leistung ist noch nicht wirklich so, dass man groß damit betreiben kann. Aber mit so einem 8 Meter hohen Baum wird es immerhin noch reichen, um zum Beispiel ein Auto aufzuladen oder die Straßenbeleuchtung zu. Man muss dann allerdings nicht mal eine Batterie dazwischen haben. Also wenn man LED-Beleuchtung hat, könnte man mit so einem künstlichen Baum die betreiben. Das soll 2015 auf den Markt kommen. Und der durchschnittliche Wind von 7 Kilometer pro Stunde, das ist also ein leichter Liftzug, der reicht schon, um das Gerät zu betreiben oder um diesen Baum mit seinen Blättern zum Energieerzeuger werden zu lassen. Und das Bild, was ich davon gesehen habe, sieht jedenfalls schöner aus als so ein großes Windrad, das in der Gegend rumsteht. Eine andere Sache ist noch gekommen, die ist auch sehr schön, und zwar durchsichtiges Solarpanel. Die Erzeugung von Energie mit Solarstrom ist ja wunderschön. Wenn ich sowas jetzt für das Handy haben will oder für meinen E-Book-Reader haben will, dann habe ich Probleme, dass ich einfach nichts mehr sehen kann. Oder ich habe es auf der Rückseite von der sonnenabgewendeten Seite. Und jetzt hat man ein Clearview Power Panel, so heißt das Ding, entwickelt. Das ist durchsichtig. Das absorbiert nur Infrarot- und UV-Strahlen, die für Menschen sowieso unsichtbar sind. Das kann man über ein Display drüber kleben. Versuche, die man gemacht hat, Blindversuche gemacht hat, konnten die Leute nicht sehen, auf welchem Handy nun so ein Panel drauf war und auf welchem nicht. Die, also die Farben waren die gleichen. Und die Energie reicht, um einen E-Book-Reader zu betreiben oder die Laufzeit eines Tablets oder eines Handys zu verlängern. Also schöne Entwicklungen, die da auf uns zukommen.
In Europa gibt es 150.000 Bahnübergänge und über 98% aller Unfälle an diesen Bahnübergängen werden von Straßenverkehrsteilnehmern, also nicht durch die Bahn verursacht, aus Unachtsamkeit, Missachtung von Signalen und Schranken oder aus Ungeduld. Und nun hat sich die Berner und Mattner Systemtechnik GmbH, die von der Europäischen Weltraumorganisation ESA in Auftrag gegebene Studie SafeRail damit befasst, in Verbindung mit österreichischen Unternehmen Brimatech Services und Joanneum Research und so weiter, da etwas zu tun. Und zwar will man mit Hilfe von Satellitennavigation dafür sorgen, dass die Schließzeiten der Bahnübergänge, der Schranken, kürzer sein können. Das heißt, man misst ganz genau per GPS, wo der Zug ist, übermittelt das dann und man muss nicht mehr vorher manchmal 3, 4, 5, 10 Minuten warten, weil der Zug irgendwann kommt und man weiß nicht so ganz genau, wann ist er nun da, sondern dann weiß man sehr genau, wo er ist und kann sehr genau bestimmen, wann er da sein wird und kann dann auch die Schranken rechtzeitig, aber nicht viel zu früh schließen und danach auch sofort wieder öffnen, wenn der letzte Wagen durch ist. Also, damit will man wahrscheinlich den Ungeduldigen so ein bisschen entgegenkommen, vor allen Dingen aber den zunehmenden Verkehr auf den Straßen, an Bahnübergängen und ähnlichen Sachen zu entspannen, denn es ist klar, wenn die Schranke nicht so lange zu ist, können mehr Autos fahren und man kann also viel bedarfsgerechter eigentlich die Schranken bedienen, betätigen oder die Übergänge allgemein. Die Haltestellen, das muss also nicht mehr so unendlich lange geschlossen bleiben. Und mittlerweile hat man wohl den Standard erreicht, dass das System alle Sicherheitsstandards im Bahnverkehr, die dort notwendig sind, vollständig erfüllt. Die Installation vor Ort braucht man gar nicht, denn es braucht ja nur GPS-Empfänger im Zug, vorn, hinten und so weiter. Und diese Informationen werden dann übertragen per Funk und das geht in das System, in das Rechnersystem und in das Netz der Bahn und dann kann das alles gesteuert werden. Eine schöne Idee. Das hört sich zwar erstmal so an, als ist nicht unbedingt notwendig, aber es ist eigentlich an der Zeit, dass man nicht mehr so statisch dann und dann kommt der Zugschranke runter und wenn er vorbei ist, wieder hoch, sondern dass man das dynamisch macht, wirklich angepasst. Gibt viele Ideen, viele neue Ideen und auch viele schöne Ideen. Die gefällt mir eigentlich ganz gut, weil es eine Idee ist, wo Technik sinnvoll eingesetzt wird. Ist ja nicht immer so. So, Technik sinnvoll einsetzen. Wenn Sie Ihre Technik sinnvoll einsetzen möchten zu Hause, schauen Sie bitte mal bei uns in den Shop. Schauen Sie bei uns auf die Homepage www.ccc2.de, alles in Buchstaben. Dort finden Sie unsere Fernsehsendung, unsere Audiosendungen, viele Informationen. Oder schauen Sie bei uns ins Forum, der Link ist auch auf der Homepage. Und vor allen Dingen im Shop gibt es Dinge, die Ihnen Freude machen und die uns ein kleines bisschen helfen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht. Bis zum nächsten Mal und tschüss.